Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und heute ist der liebe Siegfried Leder mein Podcast. Du hast endlich mal wieder auch ein männlicher Gast, der hier in meinem Podcast dabei ist. Und er ist Zahnmediziner und angehender Neuropsychologe. Da wird er euch gleich noch ein paar Dinge mehr zu erzählen. Aber ich bin heute sehr, sehr happy, weil ich schon das ein oder andere Gespräch mit dem Sigi führen durfte. Und das ist immer super spannend. Also ich habe immer gesagt, wie letztens auch am Abendbrottisch gemeinsam mit meinen Eltern, habe ich gesagt, ja, der Sigi ist so ein Großvater, dem man abends einfach gerne Geschichten zuhört. Ich habe leider keinen Opa mehr. Und da musste ich in dem Moment denken, das ist einfach toll, so jemanden einfach zu haben, wo man einfach gerne zuhört. Und so, ja, so mein digitaler Großvater, so nenne ich ihn mal hier. Und es ist super spannend, glaube ich, auch, was wir diese Folge auch ansprechen werden. Denn es soll um das Thema Motivation gehen, Veränderungsbereitschaft und generell, was eigentlich in unserem Kopf los ist, auch im Thema, ja, gerade wenn wir aus dem Bereich der Essstörung kommen, beziehungsweise die Essstörung uns bewegt, belastet oder auch hinter uns liegt, was das eigentlich mit uns macht und wie wir im besten Fall daraus finden. Und deswegen, lange Einleitung, direkter Übergang zu dir, lieber Siegfried. Schön, dass du heute da bist und ja, ich freue mich sehr.
Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich würde sagen, ich fange ein bisschen an, mich vorzustellen. Ist das okay für dich, ja? Weil ich glaube, mein Lebensweg, der überhaupt nicht gerade war, der total verschnörkelt war und der nicht zu Ende ist, auch wenn ich schon großväterlich bin, das ist interessant, wie bin ich da überhaupt drauf gekommen? Ich bin studierter Zahnarzt. Also das heißt, ich habe Zahnmedizin studiert und bin da natürlich sehr, sehr somatisch ausgebildet worden. Na, Zahnärzte werden somatisch ausgebildet. Das heißt, du schaust dir einen Zahn an, schaust, ob der eine Karies hat, schaust dir das Zahnfleisch an, schaust dir ob Taschentiefen da sind, ja, und entscheidest dann, wie du behandelst. Das heißt, sehr somatisch, sehr auf Pathologie bezogen. Ja? Mhm. Und das ist auf der einen Seite gut, weil du super diagnostizieren dann kannst, aber es hat Probleme in dem Moment, wo du keine Pathologie vorfindest, aber trotzdem Symptome. Mhm. Ja, ich bin sehr früh dann in die sogenannte Funktionsanalyse eingestiegen, oder Funktionstherapie. Das ist praktisch ein Teilbereich der Zahnmedizin, wo es um Funktionsstörungen geht. Na, also Funktionsstörungen wäre zum Beispiel Kiefergelenk knacken. Mensch kriegt den Kiefer nicht richtig auf und dann hast du unter Umständen keine direkte Pathologie. Na, also wenn du jetzt morgens aufstehst und kannst den Kiefer nicht öffnen und gehst zum Zahnarzt, da schaut der natürlich, ist eine Entzündung an einem Zahn da, weil das kann auch eine Kiefersperre geben. Aber in den meisten Fällen siehst du da nichts Pathologisches. Ne? Kann jetzt das Kiefergelenk oder die beiden Kiefergelenke sein, das kann aber auch die Muskulatur sein, das können auch ein paar andere Probleme sein. Mhm. So, und wenn du in diesem Bereich dann drin bist, also das heißt in den Funktionsstörungen, dann hast du plötzlich jetzt nicht mehr eine klare Pathologie, du hast eine Störung, ja, aber du musst jetzt ein bisschen detektivisch unterwegs sein. Ja, wo könntest du denn jetzt herkommen? Na, da hilft dir jetzt auch kein Röntgenbild mehr. Mhm. Ja, in der üblichen Zahnheilkunde, da ist ein Röntgenbild einfach toll, da kannst du in den Zahn reinschauen, da kannst du Knochen beurteilen etc. Und jetzt musst du dich auf was anderes verlassen. Zum Beispiel auf die Hände. Du palpierst zum Beispiel die Muskulatur und schaust, ist die verspannt etc. Aber ganz, ganz wichtig, du fragst den Patienten. Du musst ihn jetzt sehr, sehr genau interviewen. Wie hat das angefangen? Wann hat das angefangen? Und wenn er jetzt Schmerzen noch dabei hat, weil diese Funktionsstörung gibt es jetzt mit und ohne Schmerzen. Mhm. Ja, also du stehst jetzt morgen früh auf, kannst den Kiefer nicht mehr richtig öffnen und es tut sehr weh. Mhm. Und wenn du Pech hast, hast du nicht Kieferschmerzen, sondern zum Beispiel Kopfschmerzen, weil diese Schmerzen können zum Beispiel übertragen an andere Strukturen. Mhm. So, und jetzt, das war dann mein Hauptgebiet und ich musste mich jetzt plötzlich umgewöhnen von der rein, ja, wie soll ich sagen, von der Pathologie, die ich sehen konnte, mhm, auf eine Pathologie, die ich nicht sehen konnte. Weil man geht davon aus, da steckt eine Pathologie dahinter. Mhm. Und habe mich dann immer weiter spezialisiert und hatte dann eine reine Spezialpraxis für das. Das heißt, ich habe dann keine normale Zahnheilkunde mehr gemacht, sondern nur noch diese Patienten. Und dann, das war eine Überweiserpraxis. Das bedeutet, diese Leute wurden mir überwiesen, weil eben der normale Zahnarzt mit solchen Patienten, wenn er Glück hat, ein-, zweimal in seinem Leben zu tun hat oder vielleicht einmal im Jahr. Und ich habe dann im Lauf der Zeit, ich habe Tausende von denen gesehen. Ja? Und dann war ganz, ganz wichtig, dass ich hier gemerkt habe, wenn die jetzt auch noch Schmerzen haben, Schmerz kannst du ja auch nicht sehen. Ja? Und das heißt, du gehst von deiner somatischen Ausbildung bin ich immer mehr in eine, ja, stell dir vor, du hast chronische Schmerzpatienten, Patienten mit Kopf-, Kiefer-, Gesichtsschmerzen, Patienten, Probleme an der Halswirbelsäule, weil das alles kommt dann auf dich zu.
Ja.
Wenn du Patienten dir aussuchst, wo du die Pathologie nicht klar ist und in den meisten Fällen unter Umständen eine Funktionsstörung dahinter steckt. Oder auch andere Sachen. Da kann alles, da kann Tumor dahinter stecken. Ja, da können neuropathische Probleme dahinter stecken. Also neuropathischer Schmerz wäre zum Beispiel einer, ist einer, der im Nervensystem selbst entsteht. Da hast du keinen Muskel, der ein Problem macht, kein Bindegewebe, ein Knochen, der das Problem macht, sondern der Schmerz macht selber das Problem. Der Nerv macht selber das Problem. Neuropathische Schmerzen. So, und ich bin immer tiefer rein in diese Geschichte und habe mich dann auch von den Leuten, die da mehr Erfahrung hatten damals, trainieren lassen, habe viel gelesen etc. Und irgendwann war ich allein. Ich war ganz allein in Deutschland, weil ich der Einzige war, der das hauptberuflich gemacht hat. Hauptberuflich sich auf das spezialisiert hat. Und die Patienten, die ich bekommen habe, waren immer diffuser für mich. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, hey, das ist doch, da ist doch wahnsinnig viel Psyche dabei. Mhm. Ja, und bin dann praktisch, ob ich es wollte oder nicht, in die Psychosomatik reingekommen. Mhm. Ja, mhm. Und die Psychosomatik hat halt leider in Deutschland keinen guten Ruf, weil wer psychologisch ausgebildet ist, der sagt, naja, das ist die Psyche, der somatisch ausgebildet ist, so wie ich es war, ja, der wird alles auf die Somatik schieben. Ne? Und dann habe ich halt gehört, ja, komm, da ist psychisch irgendwas nicht in Ordnung, deswegen hat der Schmerzen. Ja? Mhm. Und die Psychosomatik, das Wort allein ist aber schon Unsinn, weil es gibt keine Psychosomatik, weil alles, was wir und unser Körper und unsere Psyche, das ist eins. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel, geh mal auf mein Fach, wenn du Zahnschmerzen hast und du hast es ein paar Stunden, gehst zum Zahnarzt, hast du viel Soma, wenig Psyche. Mhm. Stell dir vor, du hast es aber 24 Stunden, mehrere Wochen, unter Umständen Jahre. Das waren meine Patienten, die 24 Stunden Schmerzen hatten. Die Zähne wurden unter Umständen dann gezogen, aber der Schmerz war noch da. Das ist sehr frustrierend und sehr verstörend für Patient und auch für den Behandler. Wie kann was wehtun, was gar nicht mehr da ist? Ja, so, und dann bin ich natürlich, ja, dann habe ich mich schon, wer kann mir helfen? Die Neurologie, die Orthopädie, innere Schmerzmedizin. Und dann bin ich halt auf die Psychologie und Hirnforschung gekommen. Wie kann es sein, dass jemand Schmerzen an einem körperlichen Teil hat, das er nicht mehr besitzt? Zum Beispiel Phantomschmerz oder sowas. Gibt es im Mundkiefer-Gesichtsbereich natürlich auch. Ja, und dann habe ich dann, das war so autodidaktisch. Ja, mir konnte da auch keiner helfen, weil die gesagt haben, boah, so tief wie du einsteigst, das ist zu tief. Die Literatur war dann nur noch amerikanisch, da gibt es Orofacial Pain Kliniken. Ne? Das heißt, es gibt hier in Deutschland nicht Kliniken, die sich auf Kopfkiefer, Gesichtsschmerzen, und zwar an chronifizierte Kopfkiefer, Gesichtsschmerzen spezialisiert haben. Und bin immer mehr in die Psychologie rein. Mhm. Ja? Und habe dann, und das war dann, ist interessant, ich habe mit Tausenden von Patienten dann gesprochen. Und da war auch das Thema Motivation schon da. Es kommt ein Patient zu mir, der mehrere Jahre Schmerzen hatte, der alles durch hat, alle Behandler durch hat und kommt zu mir und hat jetzt das Gefühl, ich kann ihm helfen. Mhm. Ja? Und dann habe ich mit ihnen einfach wahnsinnig lange geredet, stundenlang mit denen, um zu sehen, was ist das für ein Mensch? Warum hat der dieses Problem und sein Nachbar nicht? Mhm. Ja? Warum hat der dieses Problem? Warum haben sie den Zahn gezogen und er kriegt niemals Ruhe, während 99% von anderen Patienten, da ist der Zahn draußen, Schmerz ist weg, tschüss. Ja? Und habe dann gemerkt, wie diese Menschen psychisch alteriert sind und habe dann auch gemerkt, ja, wenn man denen helfen möchte, muss eine Veränderung stattfinden und der Patient muss motiviert sein. Und dann war ich natürlich frustriert, weil ich mir gedacht habe, was kann es denn mehr an Motivation geben als 24 Stunden Schmerzen? Da muss ich was verändern. Ja. Wenn alles abgeklopft ist. Du hast alles abgeklopft, das heißt, es ist kein, die Ursache, die mal da war, die diesen Schmerz verursacht hat, ist weg. Und dann muss ich weitergehen, muss schauen, Moment, das Somatische ist weg, es hat das Psychische massiv überhand genommen, also muss ich daran arbeiten. Das war, habe ich so in meiner Naivität, habe mir gedacht, das muss doch jedem klar sein. Nein, das ist nicht jedem.
Vielleicht, um da einmal kurz reinzugehen, also ja. Ich sehe da oder ich versuche da mal so zwei Parallelen zu ziehen in einer psychischen Erkrankung. Ja, ich habe das jetzt gerade mal versucht, so auf mich zu adaptieren. Man hat seine Ursache erkannt, beispielsweise in der Psychotherapie. Ja, man hat die Ursache erkannt, warum sich Dinge entwickelt haben in mir. Ich habe diese Ursache aufgeklärt und aufgelöst und trotzdem stecke ich immer noch in den daraus folgenden Verhaltensmustern fest, ja? So. Und dann kommen wir genau an diesen Punkt. Wie schafft man es, den Körper letzten Endes auch von seiner auch Somatik her so weit und umzukonditionieren, dass er diese falschen Glaubenssätze loslässt, beziehungsweise sich neu verbindet, neue Verknüpfungen schafft, damit man letzten Endes wieder, ja, beispielsweise den chronischen Schmerz, ob physiologisch oder psychologisch in dem Moment, loszulassen, diese Angst auch, die damit so einhergeht, loszulassen und wieder gesunde Strukturen zu etablieren. Wie lange braucht das und wie gelingt das?
Du sprichst was an, was extrem wichtig ist und wo wir ein völlig falsches Bild davon haben. Eine Veränderung. Du musst dir vorstellen, das musst du dir ja alles eigentlich evolutionsbiologisch vorstellen. Veränderung kosten den Körper, die Psyche extrem viel.
Ja.
Extrem viel Glukose. Ja? Das heißt, wenn du dich verändern möchtest, muss das Gehirn wahnsinnig arbeiten. Du musst neu vertraten. Ja? Das heißt, ich weiß nicht, wie weit du in der Anatomie des Gehirns drin bist, aber wir haben im Gehirn ja keine Software. Das ist alles Hardware. Wir haben nur Hardware. Ja, das bedeutet, das sind Neuronen, das sind Nervenzellen, die sind miteinander verbunden. 86 Milliarden Nervenzellen. Und die sind miteinander verbunden mit je tausenden anderen Nervenzellen etc. Und das ist ein irrsinniges Gewusel. Und wenn du dich verändern möchtest, musst du einen Teil von diesen Synapsen kappen und einen Teil musst du neu machen. Das macht das Gehirn nicht ohne weiteres mit. Das heißt, Veränderung ist extrem schwierig, weil es wahnsinnig viel kostet.
Ja.
Und wenn du was veränderst, musst du ja einen Teil deiner selbst verändern. Das geht nicht so einfach. Ja. Ja? Das heißt, dein Selbst hat sich manifestiert am Umgang mit anderen Menschen, an Gedanken, die du machst, ja, und an deinem Verhalten. Ja? Und das zu ändern, ja, das ist extrem schwierig.
Ja. Das passt mir jetzt auch.
Verhalten ändern, ja, das war in der Evolution erstmal kaum vorgesehen, weil es gekostet hat. Ja. Es hat wahnsinnig viel Energie gekostet und Energie war damals, heute nicht mehr, ja, aber Energie, ja, also nennen wir es Fette und Zucker, das war damals schwierig zu bekommen.
Ja.
Ja. Und diese Veränderung, ja, hätte zu viel an Energie gebraucht und du hättest definitiv dein Selbst ändern müssen und dagegen wehrt sich natürlich alles. Ja, das ist erstmal für den normalen Körper und Geist erstmal Unsinn, sich zu verändern.
Und deswegen ist es auch, sag ich mal, ganz natürlich, dass man sich quasi in seiner Komfortzone aufhält, dass man manchmal einfach bequemer ist und, sag ich mal, diese sich vor der Veränderung, vor der Aufraffung sträubt, obwohl vielleicht diese Motivation da ist, der Drang da ist, aber irgendwie schafft man es halt einfach nicht, in diese Umsetzung zu kommen. Und da ist ja meistens dann der Haken, ne?
Ja, weil wir leben in Automatismen. Ja, schau dir mal an, wenn du morgens aufstehst. Denkst du drüber nach, mit welchem Bein du zuerst aus dem Bett rausgehst? Nein, das ist automatisch. Kaffee machen, ja, Zähne putzen, frühstücken etc. Das läuft automatisch ab. Warum? Ja, das geht teilweise auch, oder ganz einfache Frage jetzt. Spürst du, wie du auf deinem Stuhl sitzt, spürst du jetzt die Haut, die den Stuhl berührt oder mit deiner Jeans oder mit deiner Hose jetzt den Stuhl? Das kannst du jetzt spüren, ist es richtig?
Ja.
Hast du es vor 20 Sekunden gespürt? Nein. Das wird ausgeblendet. 99% von allem, was da rum um uns rum kreucht und fleucht, wird ausgeblendet. Mhm. Und wir leben in Automatismen. Unser Bewusstsein kann nur ganz wenig am Input vertragen, ja, und wir müssen wahnsinnig viele Sachen ausblenden. Also ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Menschen praktisch auf Autopilot gestellt sind.
Ja.
Viele Sachen, auch im Straßenverkehr, wenn du jetzt mit dem Auto fährst, merkst du dir alle Nummernschilder und Farben und Typen von den Autos, die dir entgegenkommen. Nein, nur wenn es hinreichend neu oder wichtig ist. Ja, er fängt jetzt an zu herumzuschlingen, dann ist es wichtig, könnte einen Unfall geben. Ja, oder ein Auto, das jetzt, du triffst jetzt deine Eltern oder sowas, die kommen dir entgegen, dann interessiert dich das, dann ist es für dich wichtig, ja. Ansonsten wird es ausgeblendet. Das Auto fährt an dir vorbei und du könntest in den nächsten paar Sekunden nicht mal mehr sagen, war da ein Auto, was hat das für eine Farbe, war es ein Lastwagen, nix.
Ja.
Wir laufen auf Autopilot. Das ist das, was viele Menschen nicht verstehen. Ja? Das, was das uns ausmacht, hier, unser Bewusstsein, das ist nur ganz, 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 ganz kleiner Teil.
Mhm. Ja.
Ja. Also wir laufen auf Autopilot, ja, und du müsstest ja diesen Autopilot auch ändern, wenn du dich verändern möchtest. Du musst dich komplett ändern. Du musst deine Gefühle ändern. Du musst dein Verhalten ändern und du musst Körperfunktionen, also das Körperliche, ändern.
Das ist genau das, was du sagst. Und deshalb sagt man ja auch wiederum immer, es fängt schon damit an, dass einem die Dinge bewusst werden, dass man sie selbst zum Beispiel wahrnimmt, diese routinierten Verhaltensmuster. Ja, das ist ja schon mal der erste Schritt, dass man das achtsam registriert. Und dann liegt es ja daran, je mehr wir diesen Momenten Beachtung schenken, desto bewusster werden sie uns dann auch in den Situationen. Und das sind ja alles Möglichkeiten, wo wir ansetzen können, ja, wo wir vielleicht dieses routinierte Verhalten abfangen können und es dann anders machen, sofern wir da den Mut aufbringen, das wirklich anders zu machen, ne? Und ich habe halt auch eigentlich in meiner, sag ich mal, es war ja bei mir auch ein langjähriger Prozess, wo ich mich immer wieder auch mit der Krankheit auseinandergesetzt habe. Lange Zeit habe ich sie ignoriert, wollte mich nicht damit auseinandersetzen, wollte nicht damit konfrontiert werden, weil ich mich ja vermeintlich wohl damit gefühlt habe, obwohl ich alles andere als sicher war und gefährdet, lebensgefährdet. Aber ich habe halt eine lange Zeit dann auch einfach gehandelt und mich auch mit diesem Problem auseinandergesetzt, in der Psychotherapie, auch dann in der Klinik, obwohl ich es eigentlich nicht wollte. Ich habe das dann eher gemacht, um auch meine Eltern ruhig zu stimmen. Aber zwangsläufig daraus habe ich mich ja immer wieder mit diesem Problem konfrontiert. Das heißt, es ist diese Chronifizierung, diese Sucht wurde einfach bearbeitet. Und so wurde sie immer bewusster, mir klarer. Und komischerweise, beziehungsweise ich kann es mir halt auch erklären, aber je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto belastender fühlte sich auch am Ende irgendwie dann alles an, weil ich einfach diese Wahrheit auch zugelassen habe und nicht einfach nur blind gefolgt bin, was die Essstörung gesagt hat, sondern ich habe es zugelassen. Dann wurde es auf einmal, je negativer ich es auch irgendwann bewertet habe, weil mir klar war, das ist ja einfach lebensbedrohlich, das ist einfach ein Teufelskreis, worin ich gefangen bin. Mir geht es nicht gut damit und das wurde mir einfach auch klar aufgezeigt. Und irgendwann hat es halt Klick gemacht, beziehungsweise ist aus dem Kopf auch ins Herz gewandert, nachdem ich halt immer von allen Seiten das auch gesagt bekommen habe. Und das sage ich, jede Stunde, jeder Austausch, jede Maßnahme bringt uns weiter und hilft uns auch klarer zu sehen und das auch als Problem anzuerkennen. Aber auch irgendwann dieses tatsächliche Leid, was ja der Körper einfach auch über die Jahre erfährt, selbst zu spüren. Das ist ja auch das, ich war ja so abgestumpft, dass ich das ja gar nicht mehr als Problem gesehen habe. Aber irgendwann war es dann auch spürbar etwas Schlechtes und ich wollte dann und musste auch etwas ändern. Das waren so zwei Dinge. Ich wollte, aber musste auch, weil ich gesehen habe, die Zeit bleibt mir nicht. Und so ist es auch genau das, was du meintest, dass man manchmal ja, so in so eine Enge gedrängt werden muss, um auch wirklich vielleicht dann was zu ändern, weil wir eigentlich sonst keine Wahl mehr haben. Aber viele, und das ist ja das auch Tragische, haben auch eigentlich keine Wahl mehr und bleiben trotzdem drin. Und ja, das ist ja. So, ja, diese Krankheit einen so gewaltig einnimmt. Und deshalb ist es so schwer, diesen Cut zu machen und da, ja, ein neues Leben anzufangen oder etwas zu verändern, ne?
Du hast es ganz schön gesagt. Im Prinzip musst du auf drei Ebenen arbeiten. Du musst auf den Gefühlen arbeiten, die Gefühle, die du hast. Mhm. An deinem Verhalten natürlich, aber vor allem am Körperlichen. Mhm. Alles das, was du in diesen Jahren erlebt hast, hat sich körperlich manifestiert. Ja, und da gibt es einen ganz bekannten Neurowissenschaftler, das ist der Antonio Damasio, mit seinen somatischen Markern. Also kurz gesagt, also du hast bei vielen Entscheidungen zum Beispiel so ein Bauchgefühl, das mache ich lieber nicht. Das wird nicht rational entschieden. Und das ist auch ein weiterer Denkfehler, den wir haben, dass wir glauben, wir entscheiden alles rational. Ja, nein, das ist gespeichertes Wissen, das über Körpersymptome uns Bescheid gibt, ob das jetzt, was wir machen, richtig ist oder nicht. Ob wir uns der Sache annähern sollen oder lieber wegbleiben sollen. Wie so diese Uramöbe. Die hat nur zwei Möglichkeiten. Die schwimmt auf etwas hin und will es fressen oder schwimmt weg, weil es ein Feind ist. Mhm. Ja, da kannst du im Prinzip, von da stammen wir ab und das haben wir immer noch. Ja, wollen wir es, tut es uns gut oder tut es uns nicht gut. Ja, problematisch ist nur, wenn dein Körpergefühl nicht mehr okay ist und es nicht mehr weiß, ob es dir gut tut oder ob es dir nicht gut tut.
Genau, ja.
Das heißt, das musst du wieder lernen. Und deswegen haben die in der Psychotherapie, kommt das schön langsam, dass man auch Körperpsychotherapie macht. Das ist gespeichert im Körper drin. Ja, wer glaubt, das ist alles nur im Gehirn oder in den Synapsen innerhalb des Gehirns und des ZNS gespeichert, der hat es nicht verstanden. Ja, deswegen gibt es so Therapien wie Tanztherapie oder sowas. Das hat ja so einen esoterischen Touch. Ja? Mhm. Ja. Quatsch, das ist Unsinn. Ja? Man muss dann wieder lernen, auf seinen Körper zu hören. Was sagt einem der? Ja, und dafür gibt es auch mittlerweile genügend Daten. Ja, das ist mittlerweile so weit, dass ich damit niemand mehr diskutiere, ob das was ist. Ja, da gibt es genügend Hirnforschung und wir haben nur das Problem, dass das sehr, sehr langsam natürlich an die Fachleute herangetragen wird und da viele noch sehr skeptisch sind, auch Fachleute leider. Ne? Aber du hast recht, es reicht dann nicht nur an Gefühl zu arbeiten oder rein kognitiv zu arbeiten. Kognitiv heißt, du kannst drüber nachdenken, das hilft dir aber noch nichts.
Mhm. Ja?
Ja. Ganz einfaches Beispiel, Rauchen. Jeder weiß, dass Rauchen hochgefährlich ist. Ja. Mhm. Das wissen wir alle. Auch Ärzte rauchen, auch Lungenfachärzte rauchen. Ja, das ist rein kognitiv, ich weiß es. Aber da jetzt sein Verhalten zu ändern, ja, das reicht definitiv nicht aus, es zu wissen, dass das nicht gut ist für mich.
Total. Ja?
Und da musst du auch anders an unbewusste Prozesse ran.
Mhm. Ja? Ich habe zum Beispiel auch sehr viel, also einerseits, was du gerade meintest, also dieses Ganze, auch diese Bewegungstherapie als solches, Tanztherapie, da habe ich auch damals meine Bachelorarbeit zugemacht.
Ja, ja.
Tanztherapie gegen psychosomatische Beschwerden.
Ja, ja, ja.
Das war meine auch Abschlussarbeit. Und also du hattest in dem Moment gesagt, das ist eben kein esoterischer Quatsch.
Nein.
Genau.
Das kann man esoterisch machen und kann es esoterisch verbrämen, das kann man machen. Ne? Aber wenn man das seriös aufzieht, ist es weit, weit, weit gefehlt,
dass es esoterisch ist. Ne? Und deshalb sehe ich auch so Sport als solches, ne? Fluch oder Segen. Natürlich gibt es da super viele Abstufungen, aber ich finde auch, dass im richtigen Maß und im richtigen Moment Bewegung auch gerade dieses Körpergefühl schulen kann. Auch bei mir war es zum Beispiel, ich kann mich so an einen Spaziergang erinnern damals. Ich bin gegangen, habe einen Podcast gehört und nur gemerkt, boah, ich bin so losgelöst von meinem Körper. Ich bin total entfernt von meinem Körper. Er war so eine Hülle, das funktioniert hat. Und das, ich habe ihn einfach für meine Gedankenvorstellung missbraucht. Und ich habe einfach so gemerkt, wir müssen uns wieder annähern, wir müssen uns verbinden. Und Das habe ich halt sehr viel über Meditation gemacht tatsächlich. Ich habe sehr viel auch Chakren-Meditation gemacht, also in diese Punkte reingefühlt und ich habe wirklich gemerkt, wo Blockaden sind. Und ich habe da einfach auch bewusst reingeatmet und mir so wirklich, ich habe sehr viel visualisiert, sehr viele auch Bilder geschaffen. Ich habe mir auch immer meine Recovery als Weg vorgestellt. Ich muss die Treppe in den Keller runter und ich muss das ausleuchten und ich muss aufräumen und ich möchte die Fenster aufreißen und ich möchte Licht reinlassen und ich möchte auch aus diesem Haus austreten und mir einen Garten pflanzen, ja. Und ich habe das so mit Leben gefüllt und mit Blumen, weil vieles sind so mit Metaphern verbunden. Und ich habe versucht, diese Metaphern im Körper auch groß zu machen und mit Gefühlen zu verfestigen. Und ich habe mir sehr, sehr viele Dinge schön geredet. Ich habe mir, weil ich das erstmal nicht so gefühlt habe, weißt du, ich habe mich auch gefragt, warum macht mich das nicht happy? Warum bin ich jetzt gerade so depressiv? Warum glaube ich nicht an das Leben? So. Und ich habe mir dann, weil ich wusste, das ist aber nicht die Wahrheit. Und ich weiß, dass ich mir alles einfach eingeredet habe über die Jahre. Also habe ich mir erstmal wirklich eine lange Zeit genau das Gegenteil gesagt. Ich habe mir immer wieder auch Sätze aufgeschrieben, weil ich wusste, okay, alles, was durch die Hand geht, wird auch irgendwie bewusster im Kopf. Und dann habe ich mir so nach und nach die Dinge aus dem Kopf wieder ins Herz geholt. Und dann vor allem einfach durch das, dass ich sehr lange auch das Gegenteil einfach gemacht habe, weil ich wusste es ja, wie es geht. Aber ich wusste, ich muss es auch tun. Und tatsächlich, und das fand ich schon ziemlich krass, dass manchmal nur die einmalige Überwindung gereicht hat, dass es dann fortan leichter fiel. Und dass es gefühlt eigentlich sehr wenig dann braucht, aber bis man das macht, das ist so der längste Weg teilweise, weißt du?
Unser Körper, der arbeitet, man nennt es subsymbolisch. Das heißt also, du spürst dann irgendwas, musst es dann eigentlich in Bildern, wie du es vorhin mit Metapher übersetzen und kannst es dann versprachlichen. Ja? Der Körper redet. Der redet subsymbolisch mit dir. Also das heißt, also symbolisch bedeutet, wir haben Buchstaben, wir haben die Sprache, du kannst das aufschreiben. Ja, das ist eine symbolische Sprache. Der Körper ist aber komplett subsymbolisch. Ja, das heißt also, das Erkennen, was der Körper möchte, ja, das kann er dir nicht einfach sagen, sondern das musst du zum Beispiel über den Zwischenschritt über Bilder bekommst du das. Ja, das musst du aber auch lernen. Viele haben ja den Bezug zu ihrem Körper verloren oder wollen den gar nicht. Ja, das ist definitiv die Schwierigkeit. Ja, viele unbewusste Sachen sind ja da drin, sind ja da drin gespeichert. Ne? Das heißt, wenn du jetzt mal so wie du bist, dein Temperament, deine Persönlichkeit, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, das entscheidet sich in den ersten 4 Jahren. Ja. Schon vorgeburtlich ist dein Temperament festgelegt, in einer unteren limbischen Ebene nennt sich das. Das ist ein ganz altes Gehirnkonstrukt, das tief in uns drin ist. Und da entscheidet sich jetzt dein Temperament, wie du das Leben so in Zukunft führen würdest. Und die ersten 3 Jahre dann in der ersten Sozialisierungsphase da, ja. Das ist von der infantilen Amnesie geprägt. Das heißt, daran kannst du dich nicht erinnern. Das ist unbewusst in dir gespeichert, aber du kannst dich nicht daran erinnern. Das kannst du nicht bewusstseinsfähig machen. Ja? Und da entscheidet sich im Prinzip, was du für ein Mensch wirst. Ja?
Was
Und
für
da
Typen
ist
gibt
ganz,
es da
ganz
so?
wichtig, wie, was sagst du?
Was für Typen gibt es da so? Also kann man das differenzieren?
Du kannst es differenzieren. In dieser Zeit reift zum Beispiel ein schon vorgeburtliches Stressverarbeitungssystem aus, na? Wie du Stress verarbeitest. Ja, das wird auch durch Neuromodulatoren, die da gebildet werden. Also zum Beispiel, es wird Adrenalin, das Adrenalin und Nebennierenrindensystem, die, na sagen wir es, gegen Entzündungen fällt mir jetzt nicht ein. Was würdest du jetzt auf die Haut schmieren, wenn du eine Entzündung hättest? Cortison, Cortisol, ja. Also, das heißt, dieses System, wenn in dieser Zeit gestört wird, ja, dieses Stressverarbeitungssystem, dann kann sich's entscheiden, ob du jemand bist, der bei kleinsten Gelegenheit hochgeht oder erst cool bleibt. Ja, Impulshemmungssystem, Motivationssystem. Alles das ist tief drin auf dem Boden dieses limbischen Systems gespeichert und in diesen ersten 4 Jahren entscheidet sich wahnsinnig viel.
Ach, krass.
Ja, auch vorgeburt schon. Also das heißt, wenn die Mutter traumatisiert ist, ja, über das Gehirn und den Körper, ja, hat es natürlich Kontakt mit dem Fötus. Und da werden diese Systeme, das Stressverarbeitungssystem ganz am Anfang, ja, und die anderen Systeme, Bindungssystem etc., Motivationssystem, Bewertungssystem, das propft sich dann da drauf in den späteren Jahren. Und da bist du schon sehr, sehr vorgebildet. Also es ist ganz, ganz wichtig, wie deine primären Bezugspersonen im Alter zwischen 0 und 3 mit dir verfahren. Du kannst dich nicht daran erinnern.
Ja.
Und da bildet sich auch deine Motivationslage dann aus. Was bist du für ein Mensch? Bist du eher machtmotiviert? Bist du eher leistungsmotiviert? Bist du anschlussmotiviert zum Beispiel? Das ist das, was wir auch letztes Mal schon besprochen haben. Das heißt, und das ist nicht erinnerbar, weil du hast im Alter zwischen 0 und 3 kein sogenanntes episodisches autobiografisches Gedächtnis. Das kommt erst später dann. Das ist noch nie ausgebildet. Also hast du das in dir?
Ja.
Ja, kannst aber nicht darüber berichten.
Aber es wäre ja wichtig zu wissen, was man für ein Typ ist, damit man sich
richtig, ganz genau. Deswegen kann man dich auch nicht fragen, was du für ein Typ bist. Ja, da gibt es ja, ich meine, es gibt ja für alles Fragebögen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel möchtest, ob jemand mehr leistungsmotiviert ist oder mehr machtmotiviert oder mehr anschlussmotiviert, das sind die drei großen Motivationsstufen, die man die kann man alles nur untergliedern, aber auf die drei kommst wenn du jetzt wissen möchtest, bist du das und fragst jemanden, dann kannst du nur das, die explizite Motivation erkennen. Explizit, über die du reden kannst, aber nicht die implizite, die in dieser Situation zwischen vorgeburtlich und die ersten 3-4 Jahre entstanden ist. Ja, wir haben es letztes Mal mit dem, du spielst im Sandkasten mit Bauklötzchen und findest, dass das super ist. Du bist in einem Flow drin als Kind und denkst, boah, was ist das für eine Leistung? Ich mache die höchsten Türme, schaust die anderen an, die sind alle, ja, und dann kann es sein, dass ich in dieser Phase und deine Eltern dich auch noch unterstützen und dich loben und so einen autoritativen Erziehungsstil haben. Das heißt also, die dir zwar deine Schranken setzen, aber dich trotzdem ein bisschen machen lassen, autonom arbeiten lassen, aber auch dich in den Schranken weisen, wenn es nötig ist. Wenn du solche Eltern hast, dann kann es sein, dass du ein hohes implizites Leistungsmotiv hast. Ja? So, das heißt, es ist in dir drin. Und jetzt bist du aber, wenn du 4, 5, 6, 7 bist, nur mit Kumpels zusammen, denen Leistung überhaupt nichts, Leistung nicht interessiert und die ein hohes Anschlussmotiv haben, die gehen auf Partys etc., dann bist du zerrissen. Dein implizites, ja, dein implizites Gefühl, was du hast, dass du ein Leistungsmensch bist, ja, aber dann in der zweiten Sozialisationsphase, so zwischen 4 und 18 oder sowas, bist du mit Leuten zusammen, denen Leistung keine Rolle spielt und wo du dann glaubst, dass du ja auch ein Anschlusstyp bist. Du willst auch auf Partys gehen etc. Ja?
Also und Anschlusstyp ist sowas, ist quasi, man möchte dazugehören.
Alles ja, richtig, richtig. Du willst dazugehören, du willst mit anderen Menschen Kontakt haben, du wählst zum Beispiel Sportarten, Mannschaftssportarten, du machst den Sport nicht, weil du die Leistung bringen möchtest, sondern weil du da mit anderen zusammen bist. Das wäre so ein Anschlussmotiv, würde man sagen, Anschlussmotivation. Ja, so, und wenn das klafft, das implizit und explizit, weil wenn man dich jetzt in dieser mit 15 fragen würde, ja, warum machst du den Sport, warum bist du da? Ja, ich bin gern mit anderen Leuten zusammen. Das ist aus der sekundären Sozialisation entstanden. Das heißt, du glaubst, du bist so, weil die anderen praktisch in dich hineinprojizieren. Vielleicht ein bisschen blödes Wort hineinprojizieren, aber es ist so. Ja, das bedeutet, explizit ist dir wichtig, mit vielen Leuten zusammen zu sein. Implizit bist du aber unter Umständen wirklich ein Leistungstyp.
Und das kann dann knatschen, das kann man dann auch spüren.
Das, ja, ist eigentlich richtig. Das sind dann die Leute, die sagen, es stimmt was nicht. Okay. Irgendwas stimmt nicht. Du bist da auf einer Party, deine Freunde sind da. Eigentlich sagst du, müsste ich mich ja wohlfühlen. Das will ich ja. Ich will ja auf Partys gehen. In der gleichen Zeit spielt aber deine Handballmannschaft. Und da. Du willst denen zeigen, dass du der Beste bist. Ja, das heißt, ein implizit bedeutet, das kannst du nicht verbalisieren. Du kannst nicht sagen, ja, eigentlich bin ich so ein Typ. Explizit kannst du. Du kannst sagen, boah, ja, weil du daran erinnern hast. Alles, was zwischen deinem 4. und deinem 18. Lebensjahr zum Beispiel geschieht, das weißt du ja. Du hast ein episodisches, autobiografisches Gedächtnis ausgebildet. Du weißt, was dir Spaß gemacht hat, was du gemacht hast, was dir nicht Spaß gemacht hat. Das kannst du verbal artikulieren. Und wenn man dich fragt, würdest du sagen, ja, ich bin eher so ein Anschlusstyp. Wenn man aber jetzt versuchen möchte, in diese implizite Geschichte, da, wo es da reingeht, dann musst du andere Tests nehmen. Das sind dann so Projektionsverfahren, nennt man das. Das heißt, das sind dann Tests, die, wo man dich nicht fragt, was bist du für ein Typ, sondern man gibt dir zum Beispiel ein Bild und du sollst dieses Bild beschreiben. Ja, du sollst Szenen beschreiben. Das sind thematische Assoziationsteste etc. Das heißt, du musst was beschreiben und beschreibst dieses Bild, aber natürlich nicht objektiv, sondern das, was aus dir rauskommt, was assoziativ dir sofort einfällt. Assoziation, das haben wir leider, das ist leider ein bisschen negativ besetzt bei der Freud'schen Psychoanalyse, ne? Der hat ja auch gesagt, an dein Unbewusstes kommst du nur ran, da musst du denn die Träume analysieren zum Beispiel. Oder musst du auf die Couch legen und dich total entspannen oder irgend sowas. Nein, das läuft leider so einfach nicht. Aber du kannst an deine tieferen neuronalen Geschichten, nennen wir es jetzt mal, ja, kommst du ran, indem du spezielle Tests machst, die dich aber auf keinen Fall fragen, was du verbalisieren kannst. Das heißt, jetzt ist das Gefühl entscheidend. Unter Umständen der Körper. Ja.
Und wie ist das, sage ich mal, wenn das jetzt hilft mir dieses Wissen, ne? So als Frage, hilft es mir zu wissen, wer ich eigentlich implizit bin, so? Hilft es mir zu wissen, um dann vielleicht auch zu verstehen, warum man beispielsweise in eine Essstörung geraten ist? Kann das, kann das helfen, dass man dann...
Du kannst dir jetzt nicht, mit Essstörungen habe ich definitiv zu wenig Erfahrung. Ja? Gerade im Moment aus dem Bekanntenkreis ist da jemand betroffen. Deswegen bin ich da ein bisschen weiter drin. Ja? Aber es ist definitiv so, dass du wenn du in diese impliziten Erfahrungen reingehst, ja, dass du dann mehr über dich herausfinden kannst und dir wahrscheinlich einige Sachen klar werden, wenn praktisch das war, für was du eigentlich auf der Welt bist, nennen wir es mal jetzt mal so, ein bisschen philosophisch, ja, und was dass du und das, was du jetzt eigentlich machst, wenn das differiert, bist du kein glücklicher Mensch. Ob das jetzt mit Essstörungen zu tun hat, ob das ein Symptom dafür sein könnte.
Aber ich kann mir vielleicht nicht Symptom, aber vielleicht eine erklärende Ursache, weil zum Beispiel, wir hatten ja auch schon mal ein Vorgespräch gehabt, ne, und ich hatte bei mir so ein bisschen herauskristallisiert, dass ich schon wahrscheinlich impliziter Leistungsmensch bin. Und weil ich habe das auch, weil du es gerade so beschrieben hast, kenne ich das, zum Beispiel in der Schule oder auch, wenn man auf Klassenfahrt gefahren sind, alle haben sich gefreut, alle wollten auch in der Gymnasialzeit Partys machen und ich war eigentlich immer jemand, das hat ihm nichts so gegeben, aber ja, es war ja, es ist ja eine Klasse, ja, wir sind ja eine Mannschaft, wir sind ja ein Team, aber ich habe mich darin nie so richtig verwirklichen können und ich war immer froh, wenn es nach Hause ging, ganz ehrlich, ich war immer so, ich war eher auch so, ich konnte gut mit Menschen, ich habe das Gespür gehabt, ich konnte interagieren, aber es hat mir nichts wirklich so, ich habe da keinen Drang danach gehabt, dieses Party machen oder dieses Verreisen oder dieses Raus. Ich war halt schon immer irgendwie so und ich war halt so ein Macher, ich war so eher der Fleißige, der dieses Leisten wollen. Ich wollte dann beim Laufen immer dann die Schnellste sein oder so oder immer so ein bisschen... der Tunnelblick und trotzdem immer der Blick gleichzeitig auch aufs Ganze. Ich war sehr harmoniebedürftig wiederum, aber dieses implizite Leistungsstreben, glaube ich, hat mich dazu auf der einen Seite auch auf eine ungesunde Art und Weise prädestiniert dafür, dass ich mich in diesem Konstrukt der Essstörung, wo es ja viel um streng sein, diszipliniert sein, ja, Leistung bringen, sich selbst auch widerstehen, diesen natürlichen Trieb des der Gelüste, des Appetits, ja, des Verlangens, ja, was ganz Urnatürliches, dass man Appetit hat, Hunger hat, essen will und essen braucht, ja, das ist was ganz Essentielles. Aber ich habe mir durch diese Essstörung, hat mir letzten Endes, darin konnte ich mich so strangulieren und regieren und reglementieren, was mir irgendwie auch ein Gefühl der Befriedigung gegeben hat, weil ich hatte mich vermeintlich im Griff. Und das war eine Art auch von Leistungsmenschsein und Leistungsdenken. Aber dass es mich kaputt gemacht hat, wurde mir dann natürlich klar. Aber sehr, sehr verzögert und sehr langsam, wodurch ich auch viel Lebenszeit und Erlebenszeit verloren habe. Aber gleichzeitig hat mir dann der implizite Leistungsmensch wiederum geholfen, daraus zu kommen und auch jetzt beispielsweise Leistungssport zu machen, weil das in mir liegt und mir auch nicht schwer fällt, sondern es gibt mir auch viel. Dieses, ich will halt auch was schaffen, produktiv sein, und manchmal bin ich vielleicht einfach auch da zu energetisch hinterher, manchmal gebe ich zu viel, aber irgendwie spüre ich, das bin ich einfach. Aber ich muss da achtsam mit mir sein, weil ich da schnell zu Extremen neige.
Ja, ist klar. Okay, wenn du spürst, das bin ich, da, das klingt schon schwer nach dem, dass du es da auch bist. Ja, muss man ganz klar sagen. Ne? Mhm. Das kannst du oftmals nur im Gefühl erkennen. Mhm. Weil reden kannst du nicht drüber.
Mhm. Ja.
Das ist das, was ich gesagt habe, dass das tief in dir drin ist. Mhm. Das ist entstanden, das ist nun mal da. Mhm. Und das Verbalisieren geht schwer bis nicht.
Mhm. Weil zum Beispiel auch, was ich bei vielen einfach auch, wenn ich im Austausch mit ehemals Betroffenen oder Betroffenen bin, sehe ich halt auch, dass viele auch in diesem Konstrukt der Essstörung sich auch eben diese vermeintliche Sicherheit aufbauen, diese Kontrolle ausüben können, etwas irgendwie im Griff haben, weil vieles manchmal im Außen unsicher ist, weißt du? Auch dieses sich nach Liebe sehnen, nach Liebe streben, und dann vielleicht auch, das kann ja auch ein Grund sein, dass man sehr früh impliziert sowas ausgeprägt hat, dieses leisten müssen, weil es einem nicht so zugeflogen ist, ja, oder dass man das vielleicht nicht eine Liebe erfahren hat. Das heißt jetzt nicht, dass es in meinem Fall so war, ne? Aber ich sage nur, es kann halt ein Grund sein, warum sich auch gewisse Tendenzen ausprägen, die dich dann zum Leistungsmensch machen. Aber dann gleichzeitig hast du so einen gefühlten Mangel, den du ja irgendwie kompensieren musst durch Leisten, Anerkennung bekommen, schaffen wollen. Und das ist dann auch der Grund, warum du dich auch in der Essstörung gefühlt wohlfühlst, weil du
dann aufpassen, dass du nicht Ersatzbefriedigung brauchst. Dass es keine Ersatzbefriedigung ist. Ja, das ist auch immer eine Sache, wo man sagt, eigentlich brauchst du irgendwas, aber was brauchst du? Ja, das ist definitiv nicht ganz so trivial, das zu erkennen. Ja?
Richtig.
Und da hilft dir dein kognitives System ja wenig. Das musst du, da ist dein Körper, deine tiefen Gefühle sind da definitiv besser als dein Denken drüber.
Ganz richtig, weil das ist ja genau das. Auch im Leistungssport sagt man ja auch immer, es darf nie eine Kompensation sein. Oder wie du gerade gesagt
hast,
diese Ersatzsysteme finden, weil, ne, ursprünglich hat man ja irgendetwas zu kompensieren versucht. So. Ja. Und wenn man implizit dieser Leistungsmensch ist, kann man sehr schnell in diesen Kompensationen in eine Extreme münden, was wiederum ungesund ist. Ja. Und das ist auch eigentlich, wenn man da will ich auch ganz ehrlich sein, ich spüre ja auch, dass ich, und dann frage ich mich, aber es kann ja nicht nur eine Kompensation sein, wenn auch mein ganzes physisches System nach Leisten aus ist und auch mein Kopf leisten würde. Da denke ich mir, mein Körper sagt mir auch schon, zeigt mir das ja auch, dass er kann und dass er will und dass dein Potenzial da ist. Und dann frage ich mich aber ganz ehrlich manchmal, Ramona, mit deiner Vorgeschichte, ist es nur eine Kompensationsverlagerung mit dem Sport oder ist das einfach auch du? Und wenn ja, dann weiß ich, ich bin in meiner Tendenzen bewusst. Und dann muss ich umso mehr, als Beispiel, ja, meine gesunde Waage halten. In dem Moment mit gesunder Waage meine ich hier Regeneration berücksichtigen, unbedingt die Verpflegung beachten, damit das auf einem gesunden Niveau gehalten werden kann. Weil dann denke ich mir auch wiederum, wenn ich dieses einfach vom Kopf und Körper dieser Leistungsmensch bin, dann bin ich ja eigentlich auch gut aufgehoben, beispielsweise im Leistungssport. Ja. Und wenn ich das richtig angehe, das heißt, wenn ich auf mich Acht gebe, wenn ich mir die Pausen gebe, wenn ich mich sportlich verpflege, wenn ich die regelmäßigen gesundheitlichen Check-ups mache, weil das muss ich einmal mehr, gerade mit meiner Vorgeschichte. Aber jeder natürlich, der auch auf diesem Niveau Sport treiben will, da muss man regelmäßig zu den Check-ups. Aber ich sage mir immer, ich gefühlt einmal mehr, weil ich habe meinen Körper jahrelang was sehr, sehr Schlimmes angetan. Und jetzt verlange ich ja wieder sehr viel. Und manchmal kommt das Gefühl durch.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ich würde fast jetzt mal ganz unwissenschaftlich sagen, wenn es dir gut tut, wenn es dir Spaß macht, dann bist du es. Ja, wenn du in den Flow reinkommst, das, was Csikszentmihalyi da gesagt hat, mit seinem Flow erleben, ja, da verschmelzen Handlung und Bewusstsein. Wenn das so ist, dann ist es, dann das ist auch intrinsisch motiviert. Das heißt, das machst du nicht, weil du Geld dafür bekommst. Mhm. Das machst du, wenn du dann ehrlich bist, nicht mal für eine Goldmedaille. Das machst du, weil es dir einfach Spaß macht. Ja. Da bist du schon sehr weit, wenn du sagst, es macht mir so einen Spaß, das mache ich, egal ob ich was kriege dafür oder nicht. Mhm. Das nennt man dann intrinsisch motiviert. Ja. Mhm. Dann bist du schon nah dran an deinem Kern.
Und dann, weißt du, und das ist, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin so wirklich so zwiegespalten, ja. Auf der einen Seite dieses nach Anerkennung streben, ja. Auch dieses Leistungsstreben, auch dieses Erfolgsstreben, das habe ich auf der einen Seite, muss ich ganz auch ehrlich zugeben, es ist auch ein Antrieb. Ich will ja gut sein, ich will auch besser sein. Keiner darf mich überholen beim Laufen, wenn ich zum Beispiel nur ja. jogge, wenn ich nur ja. eine Runde laufen gehe, dann da ist immer schon Wettkampf im Kopf, ja. Und auf der anderen Seite, wenn ich im Wettkampf bin, schalte ich genau auf diesen Autopiloten, weil mein Körper weiß, was er machen muss. Ich bin da, ich folge ihm. Ich gebe das nicht vor. Ich folge da total meinem Körper und er macht. Und ich bin dann in diesem Flow total drin. Ich muss darüber auch nicht nachdenken. Der weiß, was er da machen. Und ich sage nicht soll, sondern darf und will. Und da, ich sehe da, und deshalb manchmal bin ich aber wirklich so ein bisschen in mir so zerrissen, weil ich ja auch schon nach dieser Leistung strebe und gleichzeitig spüre, der Körper will und kann genau das. Der ist das.
Wenn du dieses Gefühl hast, dann hat der Schwarzenegger hat einen schönen Satz gesagt: Don't listen to the naysayers. Das heißt also, die jetzt sagen würden, das ist eine Ersatzbefriedigung und sowas, hör mal zu, es gibt Leistung, die einen glücklich machen. Mhm. Ja, also da wehre ich mich ja definitiv dagegen. Dass man sagt, Leistung ist immer nur, das ist schlecht. Nein, wir Menschen sind auch auf Leistung getrimmt. Wir wollen auch gute Leistung. Der eine mehr, der andere weniger. Und wenn es dir gut tut, ja, wenn du absehen kannst, dass das natürlich, der absolute Leistungssport ist klar, ist nicht gesund. Ne? Es ist nicht gesund, unter 10 Sekunden zu laufen. Es ist nicht gesund, 200 Kilo über den Kopf zu heben. Ja, das muss klar sein. Aber da geht's nicht um Gesundheit, da geht's um Leistungssport. Ja, das musst du unterscheiden lernen. Ja, bin ich gesund, dann musst du dich ein bisschen zügeln. Aber wenn du Leistungssport betreibst, ja, da geht es nicht um Gesundheit. Wer meint, Leistungssport hätte was mit Gesundheit zu tun, der hat sich halt tief geirrt. Mhm. Also das würde ich sagen, da musst du, wenn du das willst und wenn du merkst, das bin ich, dann tu es. Mhm. Und seh das als Chance an,
ja.
Wieder blödes Wort, dich zu verwirklichen.
Ein sehr schönes Wort, sich verwirklichen, weißt du?
Ja, ja, ist ein schönes Wort, aber auch ein bisschen abgegriffen und ein bisschen negativ konnotiert, ne?
Ja, weißt du, das ist auch so ein bisschen das, weißt du, wenn ich habe so ein bisschen, natürlich, auf der einen Seite sehe ich halt, wenn du richtig sagst, Leistungssport ist kein Gesundheitssport, ja, ich verlange wieder meinem Körper viel ab. Und aber auf der anderen Seite wie gesagt, ich spüre und sehe das Potenzial. Und weißt du, ich habe so viele Jahre den Sport als Mittel zum Zweck missbraucht. Und ich habe noch so viele offene Rechnungen, weil ich nicht weiß, was kann ich eigentlich,
Ja, ja,
ne,
ja.
wenn ich das mal ehrlich angehe, wenn ich
Ja.
meinen Körper wirklich mal fördere, wenn wir ein Team sind. Und das will ich halt ausloten, weil dann denke ich, punkto Verwirklichen,
Ja.
hätte es nicht verwirklicht. Und dann denke ich, hätte ich einen Teil meines Lebens nicht gelebt, obwohl ich natürlich 10 Jahre
Ja.
lang nicht gelebt
Ja.
habe, weil ich in einer Essstörung befangen war. Und
Ja.
deswegen finde ich, muss ich das ausloten. Und ich mache ja nicht mein Leben lang Leistungssport, aber
Nein, du willst jetzt wissen, was geht.
ja.
Was geht, richtig,
Ja.
genau. Wo wir wieder bei der Motivation eben wären, wo wir gesagt haben, haben wir letztes Mal ja schon drüber gesprochen, weil ja viele dann sicherlich sagen, naja, ich bin ja motiviert und kann es aber trotzdem nicht durchziehen. Na, du scheinst ja über die Phase hinweg zu sein. Das ist das, weil wir da auch wieder einem massiven Verständnisfehler sitzen. Motivation ist die Bewertung eines Zieles, und das ist die Zielsetzung, aber es ist nicht die Zielrealisierung. Das nennt sich Volition. Also, wir kennen das alle. 31.12., du sagst, okay, so kann es nicht weitergehen, möchte abnehmen oder was, oder ich will dreimal in der Woche ins Fitnessstudio. Das ist am 31.12. bist du hoch motiviert. Am 1.1. gehst du jetzt mal nicht, weil du hast ein bisschen was getrunken. Am 2.1. fange ich an. Du bist immer noch hoch motiviert. Die Motivation ist da. Du hast ein Ziel gesetzt. Das Ziel hast du für gut bewertet. So, jetzt war die Frage immer, woran scheitert es denn? Ja, also wenn ich mich jetzt betrachte, ja, ich habe mir wahnsinnig viele Ziele gesetzt und nur wenige von denen dann tatsächlich durchgezogen für mich. Andere, die mich kennen, würden sagen, was du alles machst. Aber für mich persönlich, ja, bin ich ja viel, viel öfter gescheitert, als dass ich was durchgezogen hätte. Ja, weil ich auch nicht verstanden habe, dass Motivation alleine nicht reicht. Das ist die Zielsetzung und die Zielbewertung, aber nicht die Zielrealisierung. Das hat übrigens vor über 100 Jahren, war das schon klar, ist dann aber im Lauf der Zeit, weil dann ein psychologischer Forscher, die sogenannten Behavioristen, die Sachlage übernommen haben, und da war für die war das Gehirn eine schwarze Box, eine Black Box, und da wollten die nicht reinschauen. Ja, so, und erst in die Zielforschung ist dann noch gar nicht so alt, oder die Motivationsforschung, die Motivationspsychologie, und da hat man dann erst gesehen, dass es natürlich ein Unterschied ist zwischen der Motivation und zwischen der Volition. Das bedeutet, du hast, wenn du motiviert bist, einen Schritt von den abwägenden Schritt, du hast abgewägt und jetzt musst du in die Planung und in die Realisierung reinkommen. Ja? So, das heißt, irgendwann musst du sagen, okay, das ist jetzt mein Ziel und das ziehe ich jetzt durch. Ja, und dann planst du noch ein bisschen und bist jetzt schon in der volitionalen Phase drin. Die motivationale Phase ist abgeschlossen. In der motivationalen Phase hast du eine realitätsbezogene Bewusstseinslage. Das heißt, da wägst du jetzt ab. Ja, tut's mir gut? Habe ich das Geld dafür fürs Fitnessstudio? Habe ich die Zeit? Ich müsste manchmal meine Freunde. Das heißt, da bist du relativ realistisch. Ja, und sagst für wieder, ja. Und bist auch, wenn da einer zu dir sagt, du, das kostet aber zu viel Geld, mach's lieber nicht, oder wenn du dich verletzt, oder da musst du auch vielleicht deine Ernährung umstellen. Das heißt, das sammelst du alles auf und kannst jetzt Entscheidungen treffen. Wenn du dann die Entscheidung getroffen hast, ja, bist du in einer anderen Bewusstseinslage. Ja, das heißt, das ist die realisierende Bewusstseinslage. Vorher war es die realitätsorientierte. Jetzt bist du in der Realisierungsorientierten. So, jetzt bist du immun gegen den, der sagt, es kostet zu viel Geld. Ja, jetzt bist du, im Prinzip hast du jetzt Scheuklappen auf. Du siehst jetzt nicht mehr, was außen ist, sondern zack, Fokus ist drauf. Du hast den Fokus drauf, andere Bewusstseinslage. Da gibt es auch viele, viele Forschungen, die hat man Leute in die eine Bewusstseinslage versetzt und in die andere, und dann sieht man, die sehen nicht mehr rechts und links, sondern zack, jetzt geht's hier, es geht geradeaus, ich gehe ins Fitnessstudio und dann geht es los. Aber auch hier hast du immer noch die Problematik, dass du sagst, dass du das ja schon in dieser Phase bist, aber dann es trotzdem nicht machst. Ja, obwohl du den sogenannten, man nennt es Rubikon, überschritten hast. Also praktisch wie Cäsar damals über den Fluss drüber und jetzt ging es auf Rom und es gab kein Zurück mehr. Ja, das heißt auch Rubikon-Modell. Kann man auch definitiv nachlesen und googeln. Ja, und jetzt ist wichtig, dass man jetzt schaut, jetzt musst du einen Automatismus reinbekommen. Das ist der gleiche Automatismus. Nein, ich erkläre es dir jetzt anders. Ich gehe jeden Tag um 6.20 Uhr mit meinem Hund spazieren. Jeden Tag. 365 Tage im Jahr. Ja. Und das habe ich so automatisiert, dass ich keinen Willen und keine Glucose dafür brauche. Das heißt, der Wecker klingelt, ich wälze mich aus dem Bett und dann ist es automatisch, ich ziehe mich an, ich mache nichts vorher. Ja, ich ziehe mich an, Hund, Geschirr drauf, Leine, los. Und da draußen ist manchmal ganz schlechtes Wetter. Das macht keinen Spaß. So, und dann gibt es diese Wenn-Dann-Planung, nennt man das. Das heißt, wenn der Wecker klingelt, ja, dann ziehe ich mich an und gehe los. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn du diesen Rubikon überschritten hast, wenn du in der volitionalen Phase drin warst, in der Zielrealisierungsphase, dann musst du dir ja eine Wenn-Dann-Planung machen. Das bedeutet, du kommst von der Arbeit heim, hast die gepackte Fitness-Sporttasche stehen und du hast dir ganz klar gesagt, wenn ich diese Tasche sehe, dann packe ich sie und gehe wieder die Treppen runter und da. Diese Wenn-Dann-Regel, da gibt es auch ein ganz tolles Konzept, das nennt sich WOOP, ja, Wish, also W-O-O-P, es heißt Wish, Outcome, Obstacle und Plan. Das kann man auch im Internet sich anschauen, da kann jeder sich von der Wünschensphase über die Zielphase dann in die Intentionsphase über diese Wenn-Dann-Pläne dann rüberhangeln mit speziellen Methoden, kognitiven Methoden, um sich dann die Energie und auch die Kraft dafür zu holen, dass er sagt, das geht jetzt automatisch. Du musst dann auf Autopilot schalten.
Ja.
Verstehst du? Das hier jedes Mal zu sagen, ich muss jetzt ins Fitnessstudio, nein, wenn dann, wenn ich diese Tasche sehe, packe ich sie und gehe. Und das Komische an der Sache, das ist von einer Professorin, die heißt Gabriele Oettingen, ja, WOOP, schreibt ihr das auf und googelt das mal, ganz, ganz tolle Sache, ja, da geht es tatsächlich um das. Da geht es um das, dass ich praktisch kontrastiere, man nennt das mentales Kontrastieren. Ich denke an das, wie schön es sein wird, wie ich mich toll fühle, wenn ich trainiert habe. Und dann denkst du darüber nach, was ist denn mein Hindernis? Also bei mir mein Hindernis und zum Beispiel, ich studiere ja Psychologie, mein Hindernis ist das Handy zum Beispiel. Ne? Ich schaue da gerne rein, ne? Habe ich mir immer meine neue Nachricht oder was, meinen Dopaminstoß hole ich mir da. Ne? Nein, wenn ich heimkomme, schalte ich das Handy aus und dann wird gelernt. Wenn, also eine Situation, dann eine Handlung. Und das ist extrem, extrem hilfreich. Ja. Und da gibt es dieses System, heißt eigentlich MCII, aber man hat es jetzt WOOP genannt. Das heißt, diese vier Phasen. Du hast einen Wunsch, ja, du kontrastierst dann praktisch so schön, wie es denn sein soll. Was stell dir vor, was du möchtest, und stell dir dann auch das Hindernis vor und kontrastierst die beiden. Ja, ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber kann man sich gut anlesen, weil man gesehen hat, dass du, wenn du nur positiv über dein Ziel nachdenkst, ist es ganz, ganz schwierig, es zu erreichen, weil du im Gehirn drin, könnte man jetzt genau erklären, wie das ist, aber hat man nicht die Zeit dafür, praktisch das Ziel schon erreicht hast. Du musst dein Obstacle, dein Hindernis, musst du wissen. Und musst hier hin und her kontrastieren, ja, und verbindest die beiden und hast dann eine andere Realität. Das heißt, alles, was du dann als Hindernis siehst, ist ein Hindernis. Bei mir ist es ganz klar, das Hindernis Handy wird gekillt. Ich schalte es aus.
Ja.
der Fitness hochgeht, das ist der das Hindernis an der Tasche vorbeizugehen, ja, der geht nicht an der Tasche vorbei, sondern wenn die Tasche, wenn er das sieht, ja, das Hindernis wäre in dem Fall die Tasche nicht anzufassen, der packt die, da gehe ich nicht rein und trinke noch ein Käffchen oder irgend sowas, ich nehme das Teil und gehe.
Ja.
Und das muss so automatisiert sein, wenn du aus der Arbeit rausgehst, denkst, kostet dich das auch nicht viel Kraft, auf dein Fahrrad draufzusteigen und heimzufahren. Das geht automatisch.
Ja.
Und dann wird ein Schuh draus. Das heißt, aus der Motivation musst du die Volition folgen lassen und dann brauchst du diese Wenn-Dann-Planung. Ja, das wird tatsächlich im Gehirn repräsentiert, alles. Ja, und kannst das unter Umständen öfters machen, diese Planung. Oder manchmal hilft es auch, wenn du das nur einmal machst. Ja. WOOP, ja. W-O-O-P. Ja, ich habe ein Ziel, ja, ich habe ein Ziel, das ich mir gut vorstellen kann, wo ich die Gefühle auch habe, wie ist es denn, wie das ich will das Gefühl nach dem Trainieren haben, ich will, dass das alles gut durchblutet ist. Und dann mein Hindernis, ja, ich komme heim und möchte eigentlich mich hinlegen und Fernseh schauen, Chips essen etc. So, und das kontrastiere ich.
Mhm.
Nur das Gute, an das Gute zu denken, ja, da gibt es genügend Forschung, das hilft nicht. Warum? Weil du bei dem Denken an das, was du an Positiven dem Ziel abgewinnen kannst, das Ziel praktisch schon realisiert hast. Du, die Energie holst du dir, wenn du visualisierst, was da für ein Hindernis ist. Und kannst jetzt auch sehen, ob du das Ziel überhaupt durchstehen kannst.
Mhm.
Wenn du dazwischen hin und her, ja, mentales Kontrastieren nennt man das. Du denkst einmal das eine an das andere, ja. Im Prinzip vermischt sich's, ja, und es entsteht eine neue Realität, ja, und du bekommst jetzt aus dieser Sache Energie und du bekommst jetzt auch die Information, ist das überhaupt zu realisieren?
Mhm. Ganz spannend, weil ich finde, ich habe auch gespürt, dieser Realitätscheck, beziehungsweise die motivationale Phase, ne, die hat eine Zeit lang angedauert, immer mal wieder hat man sich damit befasst. Und
ja,
dann war
ja.
bei mir dieser Wendepunkt, sag ich mal, wo ich dann diese klare Entscheidung getroffen habe.
Genau, ja.
Ich brauche diese verbindliche Entscheidung, weil ich dann schon mal mir dieses Ja, aber ad acta gelegt habe.
Genau, es gibt kein Ja, genau.
Richtig. Es ging nur ein Ja und es ging nur eine Richtung.
Entschuldigung, das habe ich an meinen Patienten gelernt, an meinen Schmerzpatienten. Das Wort, ich habe ihnen dann verboten, das Wort aber zu sagen.
Ja.
Habe ich gesagt, das Wort aber gibt es nicht mehr. Genau, du bist dann in der anderen Phase drin, da gibt es das aber nicht mehr. Genau. Da gibt es nur noch, wie mache ich denn das?
Richtig, genau.
Ja, und das heißt, wie ich ziehe es durch, nicht, da denke ich nicht mehr drüber nach, mache ich es überhaupt. Ja. Dann das Ja, aber ist in der, wenn du das Ja, aber, dann bist du nicht in der volitionalen Phase, dann bist du immer noch in der anderen Phase drin. Das, glaube ich, ist das, was wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben.
Ja, ja? Richtig.
Voll motiviert zu sein, reicht nicht.
Genau.
Bei weitem nicht.
Richtig. Und ich wusste, dass dieses Aber mich aufhalten wird. Und deshalb habe ich mir dieses Aber nicht erlaubt. Deshalb habe ich diese verbindliche Entscheidung, sage ich immer, die braucht. Ja.
Genau.
Und dann ging es halt nur mit einem Ja nach vorne und vor allem auch ein Ja. Bei mir, in meinem Fall, war das ein Ja zum Essen. Nicht Nein sagen, nicht verbieten, Ja. Und ich wusste halt immer, eigentlich muss ich das Gegenteil von dem tun, was ich bis dato getan habe. Und das hat mir schon geholfen. Das war relativ eine runtergebrochene Motivation, einfach das Gegenteil zu tun und im Zweifeln essen. Das war so für mich einfach so klein und runtergebrochen wie möglich, aber eigentlich, was den Kern der Sache trifft. Und so habe ich mich quasi... Und das ist, glaube ich, diese Schwierigkeit, was in einer Sucht dazukommt, weil vieles ist eben dieses Routinierte und leider auch Angstbesetzte, wenn man eben Glaubenssätze in sich trägt. Und so musst du dann nicht nur, sag ich mal, deinen Schweinehund überwinden, sondern du musst halt auch diese Angst überwinden. Und Angst ist hält uns umso mehr auf und verbindet das mit negativen Gefühlen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Gefühle. Wir müssen uns erst überwinden, das heißt, die Kraft aufbringen, den Mut aufbringen, sich es dann auch schön reden, eben
ja,
auch
dann, genau, du musst es schön reden, ne?
Genau.
Dann bist du in der anderen, wenn du sagst schön reden, dann bist du in der anderen Phase schon drin. Ja, dann interessiert dich nicht mehr, was es kostet, das Fitnessstudio. Dann interessiert dich nicht mehr, dass du da mit dem Auto hinfahren musst und einen Parkplatz suchen musst und solche Geschichten. Da bist du in der motivationalen Phase noch drin. Das ist das, was ich früher nicht kapiert habe. Ich bin noch motiviert, warum? Nein, ich war immer noch in der Phase, ja, genauso wie du sagst. Das heißt, stur, du machst und gewisse Sachen, das hat die Natur natürlich schon wunderbar eingerichtet, weil sonst könnten wir ja nichts durchziehen.
Genau, und ich glaube, da hat mir dann wieder mein impliziter Leistungswesen geholfen. Heißt aber nicht, dass es nicht auch andere schaffen können. Ganz im Gegenteil, wir können das, indem wir das Aber streichen, eine verbindliche Entscheidung treffen, weil dann gibt es nur Lösungen. Dann gibt es immer nur Lösungen. Und das habe ich halt gemerkt, auch wenn es kleine Schritte waren, aber die gingen halt immer nur in eine Richtung.
Ja.
Es gab keine Abzweigung, weil ich wusste, wenn ich die Abzweigung noch einmal nehme, das wusste ich, wenn ich noch einmal eine Lüge in den Mund nehme, mir noch einmal diesen kranken Fehler erlaube, dann ist es vorbei. Weil ich hatte nur noch diese eine Chance und ich wusste, dieses Ultimatum ist da. Das ist wirklich da. Und ich habe das, ich muss jetzt doppelt zurückgeben, was ich mir eins genommen habe. Mein Körper hat jahrelang für mich gearbeitet. Jetzt muss ich doppelt investieren. Und und das war dann der Weg. Und deshalb ist es schön, hier nochmal diesen Abgleich zu haben, nochmal aus dieser Fachsicht, dass es dann diese verbindliche Entscheidung braucht und dann eben nur ein Ja und kein Aber mehr, genauso wie positive Sätze formulieren, nicht mit nicht, sondern nur positiv formulieren und dann eben auch dieses Emotionalisieren, Schönreden, weil so machen wir es uns auch leichter und reden es uns auch ein. Und dann zumindest fühlt es sich auch leichter an und
wird irgendwann auch leichter. Das ist ja ganz wichtig, dass du dir das in dieser Phase schönredest. Ja. Da ist nicht mehr die Zeit, darüber nachzudenken, macht es denn Sinn für mich? Nein, das ist vorbei, richtig? Das ist durch. Ja? Und in dieser Phase hilft es dir wahnsinnig, wenn du an dein Outcome, an dein Ziel denkst und es dir schön vorstellst, aber, und das ist ganz, ganz wichtig, du musst es kontrastieren mit den Hindernissen.
Ja.
Das ist, da kommt die positive Psychologie nicht gut weg dabei, das positiv zu sehen. Positiv zu sehen heißt, ich bin innerlich schon angekommen und wir sind nicht angekommen.
Richtig.
Du brauchst die Hindernisse. Ja. Genau. Und um dann das Hindernis zu überwinden, brauchst du diese sogenannte Wenn-Dann-Regel. Ja. Ich habe bei mir ganz klar mit meinem Hund, ja, wenn der Wecker läutet, drehe ich mich nach rechts um, nicht drüber nach, das ist automatisch.
Ja.
Weil wenn ich drüber nachdenke, denke ich mir, boah, es regnet draußen, manchmal will der Hund ja gar nicht raus. Ja, ich habe ja das Problem, dass der Hund gar nicht raus will, aber mit dem muss ich Gassi gehen. Das heißt, das kostet mich keine, ich nenne es jetzt mal so blöd, keine Glukose mehr.
Genau.
Ich bin dann auf Autopilot.
Und da wiederum sehr wichtiger Punkt, ja, dass du, Stichwort Glukose, ja, natürlich, wir sind dabei, neue Routinen zu etablieren. In meinem Fall waren es gesunde Routinen. Also es wird auch leichter und kostet dann auch irgendwann weniger Energie. Aber gerade zu Anfang, für diese auch Veränderungs-, nicht nur Bereitschaft, sondern auch Fähigkeit, braucht es Energie. Und wenn wir eben im Mangelzustand sind und uns nicht diese Energie zuführen, die es einfach braucht, auch für die Veränderung, ja, haben wir es schwerer. Und ich habe auch schon den Fall gehabt, dass wenn man dann eben beispielsweise das Stück Kuchen gegessen hat, sah die Welt auch nur halb so schlimm aus. Ja, so auch gesehen. Ja, und dann war das realisierbar. Dann war es einfacher. Und es ist dann, ich kannte das auch aus meiner Kindheit und irgendwann jetzt wieder, weil ich dann jetzt einfach nicht mehr in diesem Mangelzustand bin, sondern jetzt kenne ich es mittlerweile, dass ich viel auch mein Körper mir viel mehr auch die Signale gibt. Zum Beispiel, manchmal komme ich nach Hause, habe ich Hunger und dann bin ich auch ein bisschen genervter, ein bisschen auch sensibler und dann alle nerven mich. Und dann, wenn man gegessen hat, ist alles halb so wild, alles gut. Ja? Und das ist so was Spürbares. Ja? Der Körper braucht einfach die Energie, nicht nur um physisch zu leisten, sondern auch um mental durchzuatmen, die Sphären zu öffnen, um überhaupt neue Informationen zuzulassen. Ich habe letztens auch nochmal so einen schönen Satz gehört, das war, glaube ich, von Laura Marlina Seiler, dass es einfach Energie braucht und auch die Ruhe, um wirklich in der Tiefe ansetzen zu können, in der Tiefe zu arbeiten, weil sonst behandeln wir nur die Symptome, die akuten Symptomatiken, aber nicht die Tiefe. Und für die Tiefe braucht es Energie, Ruhe und vor allem Stressfreiheit. Ja.
Ja, du hast dann, ich habe dann auch natürlich sehr, sehr viele Patienten in meinem Fall kennengelernt, die gesagt haben, naja, das ist meine genetische Veranlagung. Weil das wirst du auch schon öfters gehört haben. Ich bin einfach genetisch so veranlagt. Und dann habe ich denen immer gesagt, naja, Genetik ist nicht Schicksal, sondern drohendes Schicksal. Ja? Das bedeutet, du hast immer noch, es gibt immer noch die Epigenetik. Also wenn Genetik, die Klaviertasten sind, die Epigenetik, das ist das, was du drauf spielst. Ja, das heißt, selbst wenn ich das von meinen Eltern oder von meinen Urahnen geerbt habe, ja, habe ich immer noch die Möglichkeit, da was zu verändern, weil es schlussendlich wichtig ist, nicht nur wichtig ist, was habe ich für Gene, sondern welche werden wie abgelesen.
Ja.
Ja, das ist das zum, noch nur zur Veränderung, ne? Weil es da unterschiedliche Menschen gibt, die sagen, naja, die sagen, das ist eine Entität, das kann ich nicht verändern, und andere sagen, ich bin veränderbar. Ja, natürlich sind wir bis zu einem gewissen Grad verändert. Ja, ja. Das, die Chance hat jeder. Du musst nur den richtigen Weg dann finden. Und da hat die Wissenschaft sowohl in der Hirnforschung als auch in der Psychologie viele Wege, fast zu viele wieder. Ja, ja. Weil zugestopft mit Möglichkeiten und da zu erkennen, was ist seriös, was ist unseriös, wozu gibt es seriöse Daten und wozu, was sagt einfach irgendeiner. Und das ist das, was mich auch mein ganzes Leben lang getrieben hat. Ich wollte immer seriöse Daten haben. Ja? Gibt's denn, ist denn das validiert? Gibt es eine empirische Forschung dazu?
Mhm. Ja. Ja. Und aber
das
manchmal
ist für mich wichtig. Da brauchst du die Esoterik gar nicht. Das heißt, wir haben da so viel mögen, wir brauchen da nichts Esoterisches, ja. Du musst es halt nur, die Information musst du dir besorgen. Ne?
Richtig, ne? Klar. Und das kann eben, gerade wenn man das gibt ja einem auch Gefühl von Sicherheit, das hat Hand und Fuß. Ja, also probier es aus. Und trotzdem, sage ich mal, neben aller Wissenschaft, neben allen Zahlen, neben allem fundierten Wissen, dem gegenüber steht ja der Einzelfall und der kann immer außen vor sein. Natürlich. Und deswegen habe ich immer auch gesagt, okay, wenn ich immer noch aber dieses Individuum bin, kennt mein Körper mich ja am besten. Mhm. Und deswegen bin ich auch an dem Punkt mittlerweile, dass ich sage, diese ganze Weisheit, zusammengepuzzelt, individuell, die steckt ja in mir und die kennt mein Körper am besten. Deshalb, ich kann mir Impulse ziehen, aber die Umsetzung und die tatsächliche Wahrheit, die steckt in mir. Und wenn ich umso mehr in dieses Teamwork reingehe, in diese Verbindung, kann ich eigentlich erst das Größte aus meinem Potenzial machen. Weißt du, und zeitgleich mit diesem Gedanken geht dann so eine Neugierde einher, weil ich frage mich, okay, was geht da? Und mein Körper wird es mir zeigen. Und ich lege nur alles oder investiere einfach alles in meiner Macht Stehende, das rauszukitzeln. Mhm. Und gleichzeitig auch dann wieder auf der psychologischen Ebene geht damit so ein Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein einher, dass wir es können. So. Und das ist ja natürlich auch wieder so ein Antrieb, was vielleicht den einen oder anderen Hebel nochmal umsetzen kann. Und ich sage immer, am Ende ist es mein Körper, der die Grenze verschiebt und nicht mein Körper.
Das, was die Wissenschaft hat ja nie behauptet von sich, dass sie da 100% aller Problemchen damit lösen kann. Es gibt immer wieder Leutchen, da ist es eben ganz anders. Ja, war ja das musste ich ja über viele Jahre lernen, dass ich ja wissenschaftliche Methoden mit meinen Patienten ausprobiert habe. Und da gab es ja immer einige, bei denen hat das nicht geklappt. Dann musst du halt individuell weiterforschen. Das ist halt nun mal so, ne? Weil wenn wir die Wissenschaft auf alles anwenden können, wenn wir sagen, naja, das ist 100%, es ist eben nicht 100%.
Ja.
Das heißt, du hast immer eine Art von Unsicherheit dabei, die dem Individuum geschuldet ist. Das heißt, dass wir eben individuell sind.
Genau. Aber es ist ein Näherungswert, ja, und das ist ja auch spannend und interessant.
Ja.
Wir können uns eben die Sachen zusammenziehen, aber trotzdem müssen sie für uns selber anwendbar sein. Ja, und das zeigt sich nur in der Umsetzung, ja. Heißt ja nicht, dass man sich von vornherein verschließt, sondern deshalb viel ist auch über Ausprobieren.
So. Ja, es gibt auch Learning by Doing.
Genau,
Ist einfach so, ja. Man muss ja so, aber so eine gute Balance finden. Ne? Mhm. Eine gute Balance und schauen, was kann ich auf mich anwenden und wo muss ich tatsächlich selber suchen oder wo muss ich mir jemanden suchen, der mir da hilft beim Suchen. Ja, ganz ist es genau. Ja manchmal so, dass du einfach einen Coach brauchst, der dir vielleicht zeigt, wie du aus einer anderen Warte irgendwas siehst, wo du deinen Sichtwinkel verändern kannst. Ja? Mhm. Und dann, glaube ich, wird da ein Schuh draus.
Ganz genau, weil wir können nicht alles wissen, wir können schon viel wissen, aber gerade wenn sich beispielsweise jemand wie du einfach schon so einem spannenden Thema so fundiert über Jahre gewidmet hat, dann wäre es ja nur sinnvoll und schlau, sich an diese Leute zu wenden oder beispielsweise auch in meinem Coaching, dass ich durch meine, ist ja auch eine Art von Profession und Expertise, die ich einfach mir erarbeitet habe über dieses Leid, was ich erfahren habe selber, aber ich habe mich da auch selber rausgekämpft, fast alleine. Und das habe ich, dadurch habe ich so viel gelernt und verstanden. Und das gebe ich halt in dem Podcast oder auch in meinen Coaches weiter, weil ich weiß, wie es geht.
Ja.
Auf meine Art und vielleicht
auf auch deine auf deine Art. Ja, richtig, genau. Mhm. Dass du es nicht jedem überstülpen kannst, das ist klar. Aber eine Basis, eine Struktur sollte man haben. Ja? Mir tut halt immer nur leid, dass ich eigentlich zu wenig Zeit habe, um da in die ganzen Daten, die erhoben wurden, das Wissen, was wir haben, die ganzen Informationen. Das war vor 200 Jahren noch leichter, alles zu überblicken. Da konnte man noch Universalgenie sein. Ne? Das funktioniert ja heutzutage nicht mehr. Es werden ja pro Tag tausende Studien gemacht. Da sind sicherlich welche dabei, die sind interessant für uns, aber die musst du erst mal finden. Ne?
Klar. Und ich glaube aber, genau diese Suche, dieser Antrieb, den du hast und diese Leidenschaft dabei auch, diese Wissbegierde, die hält dich ja auch jung. Und
ja, ja, das ja? sehe ich auch als Weg. Ich werde mein Ziel nie erreichen, aber ich weiß das. Das heißt also, es ist ein Weg und da ist die eine oder andere Abzweigung, die ich jetzt noch gar nicht abschätzen kann. Ne? Wo geht es da hin? Ne? Aber ich bin da so, es muss weitergehen. Auch wenn ich jetzt dieses Jahr, ich weiß ziemlich sicher, ich werde 63, aber zum alten Eisen definitiv nicht. Ja? Also der Weg geht weiter. Wie weit, wohin, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen.
Spannend. Ja, und es ist diese Neugierde auch, ne? Und gleichzeitig Zielsetzen braucht es, um auch jung zu bleiben. Ja. Und das Leben ist noch längst nicht ausgelebt, aber es kann schnell zu Ende sein. Deshalb sollte man jetzt
anfangen. Ja, deswegen nichts versäumen. Ja, das heißt also, wenn was dein Herzenswunsch ist, dann musst du es tun. Am besten jetzt.
Und am besten schon gestern. Ich bin froh, dass ich gestern angefangen habe. Ja. Lieber Sigi, ich würde doch sagen, das ist, glaube ich, meine längste Podcast-Folge, die ich auch hier hatte. Aber sie war großartig. Ich habe es sehr genossen. Ich habe, glaube ich,
schön, ich danke dir. Ja. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und wir werden uns wiedersehen, schätze ich jetzt mal. Ne?
Auf jeden Fall. Das, den Großvater lasse ich jetzt nicht so schnell wieder ziehen. Sehr gut. Okay. Sag ich doch. Nochmal, Dankeschön, ihr da draußen, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Restwoche und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Auf Wiederhören.